Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 leider ausgeschieden im Pokal gegen Borussia Dortmund, hat jetzt den ersten FC Nürnberg vor der Brust und darüber wollen wir sprechen. Heute Abend hier in unserer neuen Folge Vorwärts nach weit. Mein Name ist Tobi, an meiner Seite aus dem Team mal wieder nach langer Abstinenz André. Guten Abend, André.
Hossa, Hossa, Hossa.
Ja, du warst gar nicht in Mexiko.
Nee, aber ein spanisches Volkslied fiel mir jetzt so schnell nicht ein. Also dementsprechend habe ich versucht, jetzt so ein Urlaubsfeeling daher zu zaubern. Und wenn du mich nicht verraten hättest, wäre ich damit auch gut durchgekommen.
Ja, aber das kann ich nicht. Und an meiner Seite auch noch der liebe Chris. Hallo Chris.
Moin, ich bin ja schon mal froh, dass der Karle nicht zicke-zacke-zicke-zacke gemacht hat. Wir haben ja keine Live-Übertragung auf Kamera, aber wer weiß. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Und ich freue mich auch. Aber wir wollen nicht alleine reden über das kommende Duell, denn wir haben die Tradition, dass wir immer wieder einen gegnerischen Fan einladen. Das haben wir heute Abend auch. Und ich darf mich sehr freuen, an meiner Seite heute Abend vom ebenfalls bei meinsportpodcast.de gehosteten Podcast Total Beglubbt. Lohnt sich auf jeden Fall ein Reinhören. Der Markus Schulz, ihr kennt ihn auch auf Twitter, @Schulzi. Markus, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem schönen Franken.
Ja, in der Nähe von Fürth habe ich gehört.
Ganz falsch, ganz falsch. Ach so. Ach so. Aber das ist wahrscheinlich die Leitung, die irgendwie über Braunschweig gerade umgeleitet ist, oder?
Oh, sehr schön, das ist ein guter Einstieg, ja, freue ich mich sehr. Markus, wie geht's dir? Du hast gewonnen mit deinem Club, nicht du, aber der Club hat gewonnen im Pokal gegen Waldhof Mannheim, war aber schon ganz schön knapp, du.
Ja, es war sehr knapp. Wir haben das Tor ja auch nicht mal selber geschossen. Es war ein erzwungenes Eigentor, mehr oder minder.
Das kennt aber Dortmund, ja.
Aber unterm Strich, sage ich mal, Mund abputzen und Hauptsache, wir sind durchgekommen. Eine Runde weiter, die Kohle ist da. Also noch nicht überwiesen, aber wird wahrscheinlich bald kommen. Und die können wir sehr gut gebrauchen.
Ja, die könnt ihr sehr gut gebrauchen, sagst du. Also Markus, ihr seid ja jetzt auch schon ein paar Jahre in der zweiten Liga.
Und das sind natürlich... Halt, Tobi. Ein Satz noch zum Pokal. Es ist mir ehrlich gesagt völlig egal, wenn Nürnberg gegen Waldhof Mannheim spielt, wer da gewinnt oder auch nicht. Aber gestern, muss ich echt sagen, bin ich Gott froh drum, dass der Club gewonnen hat. Denn nach dem Nazi-Eklat bei Waldhof Mannheim war es folgerichtig, dass die ausscheiden. Und das wollte ich ja einmal deutlich sagen. Also Nürnberg, alles richtig gemacht.
Ja. Wobei wir da wenig dazu können, wenn die einen Stadionsprecher haben, der sozusagen ungefiltert solche Sachen dann durchleitet. Freut mich, dass wir...
da nichts für, aber die sollen bitte nicht noch eine zweite Runde im DFB-Pokal kriegen, damit sie es nochmal machen.
Eine dritte.
Ja.
Ist ja aussortiert worden, der gute Mann, beziehungsweise ist selber zurückgetreten, was ich gelesen habe.
Ja, aber auch zu Recht, also Nazis im Fußball wollen wir
absolut
auf keinen Fall haben.
Zu Recht.
Also das muss man ganz ehrlich sagen, kein Fußbreit den Nazis. Also André, hast du natürlich völlig recht. Markus, aber jetzt schauen wir mal ganz kurz auf den ersten FC Nürnberg. Der erste FC Nürnberg vor der Saison hoch gehandelt bei den Experten. So nach dem Motto, jetzt ist der Club dran. Ich sagte gerade aber schon, es ist schwierig in der zweiten Liga. Wenn du da nicht in der ersten Saison aufsteigst und da seid ihr fast abgestiegen, in Klammern, dann wird es immer schwieriger. Also Markus, wie ist so die Stimmung bei euch?
Also sagen wir mal so, vor der Saison war ich auch sehr, sehr positiv gestimmt. Ich war mir eigentlich ja fast schon sicher, dass wir zumindest um die ersten 5 Plätze mitspielen werden. Dann sind wir sehr zäh durch die Vorbereitung gekommen und ich, ja, also sehr zäh ist fast schon untertrieben. Man hat das Ganze dann so ein bisschen darauf geschoben. Wenn die Vorbereitung zäh ist, dann wird es dann zum Saisonstart in der Liga wahrscheinlich entsprechend gut werden. War dann leider auch nicht so. Haben auf St. Pauli nach der ersten Halbzeit schon mal 3-0 zurückgelegen, haben das Ding dann zwar noch auf 2-3 verkürzt, aber ja, war schon mal der erste Dämpfer. Gott sei Dank, oder ja, gab es dann am zweiten Spieltag das Derby gegen unsere ungeliebte Westvorstadt.
Greuther Fürth.
Den Ex-Verein eures Neutrainers. Und ja, in den vergangenen Jahren war das immer so eine ziemlich blöde Nummer, weil wir eigentlich immer als Favorit da reingegangen sind, ob des größeren Namens, ob der mehr gewonnenen Meistertitel, obwohl in Fürth eben auch schon seit Jahren eigentlich gute Arbeit gemacht wurde. Aber wir, ja, so fair muss man sein. Man muss es einfach mal zugeben, was die mit einem ziemlich kleinen Etat die letzten Jahre gemacht haben. Das ist schon echt in Ordnung. Und die haben halt in jedem Derby auch viel mehr gebissen. Die wollten das immer mehr. Und dieses Jahr war es mal komplett andersrum. Wir waren von Minute 1 an bissig, sind in jeden Zweikampf gegangen und haben das Derby dann entsprechend mit 2-0 gewonnen. Ja, und dann hatte man irgendwie gedacht, die Saison wird jetzt dann sich so langsam eingrooven und das wird schon alles so funktionieren. Aber dann gab es ein 0-0 in Regensburg. Zum damaligen Zeitpunkt waren die noch, wie eigentlich jede Saison, ganz vorne mit dabei. Aber dann kam schon der nächste Dämpfer zu Hause, 0-3 gegen Heidenheim. Waren das erste Mal die Gesichter ziemlich lang. In Sandhausen konnte man kurz vor Schluss das Spiel dann noch drehen und 2-1 gewinnen. Aber dann 0-2 zu Hause gegen den HSV. Gut, kannst du sagen, sind halt nun mal einer der Top-Favoriten. Da kann man schon mal 0-2 verlieren, zumal man eigentlich über 60, 70 Minuten eigentlich ganz gut auch gegengehalten haben. Aber dann waren wir sozusagen Serientöter in negativer Hinsicht für Eintracht Braunschweig, haben da 4-2 verloren.
Das war wirklich ganz schlimm, ne, Markus, da muss ich kurz einhaken, denn die hatten davor überhaupt keinen Blumentopf gewonnen, ja?
Richtig.
Und waren also kurz vor dem Derby, das uns ja wichtig ist, und dann macht ihr die da stark. Also das geht gar nicht.
Also das war auch ein echt katastrophales Spiel. Also
ja, das von war's.
Von unserer Seite, da konntest du ja nicht zugucken. Ich hab mal selber die Augen gerieben, weil zu dem Zeitpunkt galt Braunschweig ja eigentlich noch als das Kanonenfutter in dieser Saison. Die haben ja, wie du sagst, keinen Blumentopf gewonnen.
Ja.
Und ja, leider haben wir sie dann entsprechend aufgebaut und seitdem hat keine Mannschaft so viel gepunktet wie euer Lieblingsderby.
Ja, lass uns aber nicht über die reden. Also das ist gar nicht nötig, ja?
Dann streichst wieder raus.
Nein, das passt schon, aber also das muss schon sagen. Aber jetzt mal, woran liegt es denn? Also ihr habt den Trainer auch gewechselt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, nochmal, vor der Saison, es gab nicht wenige und selbst wir hier haben gesagt, Nürnberg gehört irgendwie mit dazu. Haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Also da kann man mal sehen, wie viel unser Wort wert ist. Aber es muss doch irgendeinen Grund geben, warum auch du sagst, du warst vor der Saison ja optimistisch. Und warum bringt ihr es dann nicht so auf den Platz? Was ist los?
Also wenn ich dir eine genaue Erklärung geben könnte, warum das Ganze so ist, dann wäre ich, glaube ich, statt Markus Weinzierl jetzt Trainer beim FCN. Weil ich sag mal, was eigentlich seit Jahren ist, der Kader ist immer besser als unsere Tabellenplatzierung, sagt immer jeder. Wir haben vor der Saison uns, denke ich, gut verstärkt mit Dua und Daferner im Sturm. Aber ja, irgendwie haben sie die Performance nicht auf den Platz gebracht. So, das hat auch Robert Klaus regelmäßig angemahnt, dass sie die Basics nicht auf den Platz bekommen haben oder eben mal nur eine Halbzeit dann eben gedanklich auf dem Platz waren. Und ja, es war sehr, sehr komisch. Ich muss auch sagen, als Robert Klaus dann gefeuert wurde, ich war selber mehr oder minder absolut davon überrascht, weil die Äußerung von Dieter Hecking, der bei uns Vorstand Sport ist, im Vorfeld komplett andere waren. Und ja, als er dann entlassen wurde, war ich ziemlich auf dem falschen Fuß erwischt, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich glaube auch bis heute nicht, dass Robert Klaus irgendwie der falsche Mann gewesen ist. Also ein sehr sympathischer Trainer, sehr sachlich. Vielleicht hätte er ja die Mannschaft ein bisschen anders noch anpacken müssen, aber ja, ich war zumindest mit seiner Personalie glücklicher, als ich es mit der jetzigen Trainerpersonalie bin.
Kann ich verstehen. André, fehlt vielleicht dann doch der im ersten FC Nürnberg ein Sebastian Kerk?
Ja, absolut. Und wir hoffen, dass der erste FC Nürnberg viel Geld in die Hand nimmt und ihn zum Winter kauft. Damit sie ihn dann auch haben. Ich wäre bereit, dafür auf Kerk zu verzichten.
Schweren Herzens.
Sehr schweren Herzens. Er schießt auch schöne Freistöße. Ja, also von daher, die können ihn haben. Aber tatsächlich habe ich eine Frage, die mich meint. Also es ist jetzt kein, wahrscheinlich geht es in die Richtung, dass du glaubst, dass ich so einen kleinen Diss machen möchte. Möchte ich gar nicht. Ich habe tatsächlich eine Frage. Wir sind Norddeutsche. Und bis auf Bremen und Hamburg, was ja eigenständige Bundesländer sind, sind es alles oben eine so eine norddeutsche Mischpoke. Ihr seid Franken, das habe ich schon verstanden. Und auch wenn Franken in Bayern liegt, seid ihr keine Bayern. Was mich jetzt interessieren würde, ist der Weinzierl, ist das jetzt ein regionaler Trainer für euch? Oder ist das jetzt auch eher so ein Trainer wie jeder andere, so ein leicht aussätzig? Also wie groß ist sozusagen der Heimatbegriff in und um Nürnberg? Passt der da voll zu euch? Ist das ein Fremdkörper? Kann man den als einer von uns sozusagen benennen? Oder
nee,
wie kommt
nee.
Ihr denn auf den?
Also wie unser Vorstand auf ihn gekommen ist, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich hätte mit ihm auch am allerwenigsten gerechnet. Er hat halt, ja, im Freistaat Bayern schon den einen oder anderen Verein recht erfolgreich trainiert. Er hat damals Regensburg in die zweite Liga gecoacht. Hat da richtig gute Arbeit gemacht und ist direkt nach dem Aufstieg dann nach Augsburg gegangen. Und was er in Augsburg da in seinen ersten Jahren da gemacht hat, das muss man schon sagen, das war schon echt richtig gut. Aber danach hat er halt auch nirgendwo mehr so wirklich funktioniert, sei es auf Schalke oder in Stuttgart. Und bei seiner.
Da funktioniert aber niemand. Das muss man fairerweise sagen. Bei beiden Vereinen, da funktioniert ja niemand.
André Breitenreiter, entschuldige bitte mal.
Also ich glaube, wenn die Schalker Verantwortlichen jetzt so in der Rückblende da sich das nochmal anschauen, dann würden sie sich die Finger nach André Breitenreiter nochmal lecken, glaube ich.
Absolut, das glaube ich auch. Ja.
Ja. Aber irgendwie so Trainer mit Lokalkolorit ist es eigentlich nicht. Die einzigen, die hier in Franken dann so als einer von uns irgendwie angesehen werden, das sind wirkliche Franken. Ich kann mich aber nicht erinnern, wann wir den letzten fränkischen Trainer bei uns hatten. Und ja, mit Abstrichen, wenn einer aus der Oberpfalz kommt, so wie es unser Aufstiegstrainer Michael Kölner war, der jetzt bei 1860 ist.
Den man in Fürth auch nicht so sehr mag, ne, glaube ich.
Dabei war der sogar mal in Fürth.
Ja, ich weiß. Aber ich glaube, der hat ein bisschen gejubelt, als jemand Derby gewonnen hat oder so ähnlich. Irgendwas muss da gewesen sein.
Ja, der hat da, glaube ich, fast noch kräftiger gejubelt als so manch andere. Euer Cedric Teuchert war da ja auch noch mit dabei.
Ja, stimmt. Sandy könnt ihr auch übrigens auch haben. Also wir machen so ein Paket, ja. Also Sebastian Kerk und Cedric Teuchert.
Dann brauchen sie aber auch noch einen fürs defensive Mittelfeld. Vielleicht jemanden
und aus Dua.
Kamerun. Oder?
Ja, ja, ja.
Cedric Teuchert kommt ja aus Coburg. Da bin ich über 30 Jahre lang aufgewachsen und der hat mit meinem Sohn sogar zusammen in der Schulmannschaft gespielt.
Wäre mal in Coburg geblieben. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Ja.
Wieso seid ihr mit dem nicht zufrieden? Ich meine, der trifft doch ziemlich regelmäßig jetzt.
Das ist tatsächlich der Schlimmste an der ganzen Geschichte, dass er dadurch total darüber hinwegblendet, was er für eine Pfeife ist. Also das ist ja, er hat quasi 5 Tore mehr geschossen, als er eigentlich ihm zuzumuten ist, und dadurch ist er jetzt unser bester Mann.
Ja, bester Mann ist er nicht, aber Markus, weißt du, das Problem ist, dass Sadie so ein bisschen von der Körpersprache nicht den Weg der Mannschaft mitgeht. Also er hadert oft mit sich und anderen.
Erstmal mit anderen.
Ja, genau. Erstmal mit anderen, dann mit sich. Und ist da nicht zufrieden, wie viel Einsatzzeit er bekommt. Er hat unzweifelhaft eine Qualität. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Sadie bei uns nicht glücklich wird und wir auch mit ihm nicht glücklich werden. Also,
und jetzt streiche Teuchert und setz Kerk und du kannst den gleichen Vortrag nochmal halten.
Ja, Kerk sogar noch schlimmer. Also Kerk noch schlimmer. Ja. Also das sind so zwei Jungs, die können zurück zum Club in meinen Augen.
Also Cedric Teuchert hat ja bei uns damals schon das Problem gehabt, dass er einfach die falsche Einstellung für diesen Beruf irgendwie hatte. Weil ich glaube von seiner Veranlagung her und vom Talent bringt er eigentlich alles mit, um einer Top-Stürmer in Deutschland zu sein. Bloß er müsste im Kopf.
Ja, das glaubt er halt auch. Aber
und es bringt halt nichts.
Ist er schon im Kopf.
Ja. Aber er, in Nürnberg ist er halt regelmäßig, wenn Freitag Zweitligaspiel war, am Donnerstagabend noch in irgendwelchen Clubs bis nachts um 2 gesehen worden und hat sich dann auch noch bei Instagram da entsprechend dann mit fotografieren lassen. Und das hat seinem ganzen Ruf damals in Nürnberg schon nicht so wirklich gut getan. Und sagen wir es mal so, er ist nicht der zurückhaltende Typ.
Nee, und ich mag ihn persönlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Tore geben ihm recht, auf jeden Fall. Aber Sadie und ich, das werden nicht mehr Freunde. Müssen wir aber auch nicht werden. Schauen wir mal ganz kurz auf die restlichen Spiele des 1. FC Nürnberg. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal vorspulen bis zum 34. Spieltag, wo werdet ihr am Ende einlaufen?
Das ist die ganz große Frage, wie Weinzierl jetzt weiterhin funktioniert. Also ich sage jetzt mal, in Düsseldorf und im Pokalspiel hat er ja so ein bisschen Felix Magath-Style von 1997 gezeigt. Felix Magath kam ja bei uns, als wir aus der dritten, damals Regionalliga, wieder in die zweite Liga aufgestiegen sind. Nach dem 10. Spieltag, da waren wir Tabellenletzter und er hat dann, glaube ich, von den restlichen 24 Spielen irgendwie knapp 15 oder 16 haben wir mit 1-0 gewonnen. Und es war kein ansehnlicher Fußball, aber der war erfolgreich. Und ähnlich waren jetzt die beiden Spiele in Düsseldorf und Mannheim eben auch. Und wenn Weinzierl es schafft, der Mannschaft das so einzutrichtern, dass er einfach nur einen erfolgsbezogenen Fußball spielen und immer schauen, möglichst 1-0 gewinnen, 1-0 gewinnen, dann glaube ich schon noch, dass wir auf jeden Fall unter die ersten 8 kommen, dass wir den 8. Platz von der vergangenen Saison wiederholen können. Aber weiter nach oben glaube ich nicht, dass es noch geht.
Wer steigt auf?
Ich befürchte, dieses Jahr wird es der HSV trotz allem mal schaffen. Wer für mich ansonsten noch zum jetzigen Zeitpunkt absoluter Aufstiegsfavorit ist, ist Darmstadt, weil sie einfach für ihre Verhältnisse wieder enorm performen. Ja. Und dann denke ich auch, dass Heidenheim da oben wieder mitspielen wird. Okay. Die werden auf dem Relegationsplatz einlaufen.
Und die Absteiger?
Fachlich gebe ich dir da total recht. Ganz kurz, bevor du die Absteiger nennst. Fachlich gebe ich dir total recht. Aber immer, wenn ich das höre, egal wer es sagt, habe ich immer das Gefühl, dann reicht eigentlich auch ein Aufsteiger, oder? Also Darmstadt und Heidenheim, also, oh Leute, ehrlich. Also,
ja, aber das Fass machen wir jetzt. Fachlich, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Also, wer steigt ab, Markus? Wer geht runter?
Wer steigt ab? Ich glaube wirklich, auch wenn ich mir da vielleicht keine Freunde machen werde, aber St. Pauli wird da unten mit drin hängen.
Oh, okay.
Bielefeld wird sehr, sehr viel Probleme haben, weil ich glaube irgendwie nicht, dass die den großen Turnaround schaffen.
Ja.
Und dann rechne ich noch mit Magdeburg.
Also wünschst du, dass Greuther Fürth den Klassenerhalt schafft? Das höre ich da jetzt raus.
Das hören wir raus.
Da habt ihr mich jetzt komplett falsch verstanden, aber Also ich glaube ganz einfach, dass in dieser Mannschaft in Fürth deutlich mehr drinsteckt, als sie im Moment gerade zeigen. Und die werden den berühmten Bock umstoßen.
Und wie hoch gewinnt 96 am Samstag?
Ich glaube, dass wir einen 1-0 Heimsieg machen.
Oh, ist das so?
Sagt man, ja. Bei euch im Norden zu bleiben, dreimal ist Bremer recht oder sowas? Und
ja, aber Bremen mögen wir nicht so. Also, ja, aber sagt man tatsächlich ja, stimmt.
Ja, und ja, ich spekuliere jetzt einfach mal auf ein 1-0. Ich kann ja nicht sagen, ob das irgendwas mit der Realität zu tun haben wird,
ja.
weil ich, wie gesagt, noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das, was die Mannschaft jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, von Dauer ist. Aber ich könnte es mir gut vorstellen und da würde ein 1-0 aus unserer Sicht passen, zumal gegen euch ja schon sehr, 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 sehr lange zu Hause nicht mehr gewonnen haben.
Ja, ich erinnere mich da gerne an ein Spiel vor dem ersten Corona-Lockdown in Nürnberg. Das war ein sehr, sehr schönes und ich würde
das mich 0 zu 3.
Ja, ja, schon. Und ich würde mich freuen, das könnte man so ähnlich wiederholen. Aber ich nehme auch ein 1.
Also ganz ehrlich, Tobi, da bin ich aber lieber für das Spiel in der Saison drauf. Da haben wir 5-2 gewonnen. Das gefiel mir noch besser.
Ja, ist so.
Das waren aber lustigerweise diese beiden Saisons, wo wir jeweils dann bei euch entsprechend mit 4-0 und 2-1 gewonnen haben.
Ja gut, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um das Spiel in Nürnberg, ja? Das ist ja gerade das Entscheidende. Nein, aber Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du uns den Club ein bisschen näher gebracht hast und wir jetzt verstehen können, warum Fürth der bessere frankische Verein ist. Nein, natürlich nicht. Ja, also liebe Grüße zum ehemaligen Rekordmeister der Fußball-Bundesliga, dem 1. FC Nürnberg, der große Spieler herausgebracht hat, der eine tolle Tradition hat und mit Dieter Hecking ja auch einen Geschäftsführer Sport, der bei uns ja auch in guter Erinnerung ist. Also von daher, ihr seid uns ja nicht ganz so fern. Martin Bader hatten wir ja auch schon mal von euch. Also da ist
mein irgendwie
eine Verbindung. Ja, nee, ich bin ein großer Freund Martin Baders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wünschte mir den manchmal zurück.
Echt?
Ja, ja, aber das würde jetzt auch ausufern, da können wir mal eine Sondersendung machen über Martin Bader. Dann laden wir ihn dazu ein, dann kann er sich auch dazu positionieren. Nein, aber Markus, vielen Dank für deinen Besuch. Eine gute Saison noch, außer am Samstag natürlich auch ganz viele Zuhörende für den Podcast Total Beglubbt. Könnt ihr hören bei meinsportpodcast.de. Markus, und in der Rückrunde erzählen wir dir, warum wir in Nürnberg gewonnen haben und das Heimspiel auch gewinnen werden.
Da bin ich sehr schon gespannt. Ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Wünsche euch mit Ausnahme von zwei Spielen dieser Saison natürlich auch noch alles Gute. Und ja,
bis also zum Markus nächsten Mal. Markus will keinen Sieg gegen Fürth von uns. Aber okay, das nehmen wir mal so hin. Er wünscht Fürth den Klassenerhalt und wünscht auch Fürth einen Sieg gegen uns. Dann nehmen wir das mal eben so hin. Ist okay, Markus. Wir akzeptieren das. Und ihr, liebe, ja, bitte?
Gut gebrüllt, Löwe.
Ja,
oh. Oh, das, Tobi, das lässt du nicht auf dir sitzen. Los.
Ja, sehr, sehr schön. So, liebe Hörerinnen, ihr hört gleich, was der 1. FC Nürnberg taktisch zu bieten hat und was 96 dagegen halten muss. Aber das alles hört ihr gleich nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Vorwärts nach weit vor dem 96-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Es ist wieder Zeit für Kino Kompakt. Alex, du bist wieder alleine auf der Bühne und ich freue mich sehr darüber. Alex, wir haben ja das Ligaspiel gegen Bielefeld gesehen. Den Pokal klammern wir mal eben aus, weil wir wollen nur über die Liga sprechen. Es war keine so gute 96-Leistung, aber sie haben wieder einmal gewonnen, die Negativserie beendet. Und jetzt wartet der erste FC Nürnberg für mich so ein bisschen das Duell der vor der Saison sehr hoch eingeschätzten Mannschaften. 96 in Schlagdistanz zum Aufstieg. Nürnberg ein bisschen enttäuschend. Alex, wie ist für dich die Ausgangssituation vor dem Duell von 96 gegen den ersten FC Nürnberg?
Erstmal guten Abend, Tobi, und auch ein Hallo an alle 96-Fans. Die Ausgangssituation vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg ist natürlich so, dass beide Mannschaften, also sowohl der Club als auch Hannover 96, ja eine englische Woche zu absolvieren haben. Sie sind beide noch im Pokalwettbewerb aktiv. Nürnberg in Mannheim, 96 gegen Borussia Dortmund. Von daher ist natürlich ein Stück weit auch abzuwarten, wie haben beide Mannschaften die Belastung verkraftet? Sind noch irgendwelche Verletzungen dazugekommen? Inwieweit hat die Rotation der Mannschaft eine Auswirkung auf das Wochenende? Konnten da möglicherweise noch irgendwelche Kräfte geschont werden oder ist da noch irgendwas passiert? Fakt ist, Nürnberg hat einen Tag mehr Regenerationszeit. Das ist auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil, aber ich denke trotzdem, dass Hannover 96 nach Nürnberg fahren wird, um nach dem Sieg gegen Bielefeld nachzulegen. Sie haben nach 12 Spieltagen sich in die Top 5 vorgearbeitet. Das ist insgesamt eine positive Entwicklung für 96. Du hast es angesprochen, wenngleich sicherlich auch gerade im spielerischen Bereich noch eine Menge Luft nach oben ist. Das war auch zuletzt gegen Bielefeld zu erkennen. Aber man hat sich eine gute Ausgangssituation erarbeitet und möchte natürlich auch in Nürnberg nachlegen, um oben dran zu bleiben. Auf der anderen Seite der Club, der für mich bisher insgesamt eine enttäuschende Saison spielt. Ich bin ehrlich, ich hatte den Club eigentlich im oberen Drittel unter den ersten 5, 6 Mannschaften erwartet, bei der individuellen Qualität, die ich im Kader sehe. Das ist aber bislang nicht der Fall. Man steht mit 13 Punkten und 12-21 Toren nur auf Platz 14 der Liga und hat deshalb auch schon einen Trainerwechsel vorgenommen von Robert Klaus zu Weinzierl. Da gab es jetzt zuletzt Auftrieb. Also die Mannschaft hatte ja unter Trainer Weinzierl das erste Spiel zu Hause gegen Kiel noch mit 2-3 verloren, hat sich aber jetzt zuletzt in die Erfolgsspur gearbeitet mit dem 1-0-Sieg in Düsseldorf und auch mit dem 1-0-Sieg gegen Waldhof Mannheim im Pokal. Also 2-0. Und ja, sie werden mit Sicherheit diesen Auftrieb auch mit in das Heimspiel gegen 96 nehmen wollen, um natürlich auch zu Hause einen weiteren Sieg einzufahren und unten rauszukommen. Auffällig in der bisherigen Saison ist auf jeden Fall, dass sie nur 12 Tore geschossen haben, zusammen mit Rostock und Sandhausen die wenigsten Tore in der zweiten Liga. Das heißt, da fehlt es vor allen Dingen auch im letzten Drittel an der nötigen Effizienz. Und sie haben auf der anderen Seite auch mit 21 Gegentoren eine relativ hohe Quote. Sie haben zu Hause bisher nur 2 Siege sich erarbeiten können gegen Fürth und Bielefeld. Von daher gilt es für die Mannschaft von Markus Weinzierl, einfach auch nach den zuletzt gezeigten Leistungen auswärts zu Hause ein überzeugendes Spiel zu machen, um auch natürlich die hohen Erwartungen, die es nach wie vor in Nürnberg gibt, zu erfüllen. Ich habe den Trainerwechsel angesprochen, den ich persönlich sehr bedauert habe, dass Robert Klaus gehen musste, weil ich ihn als Fachmann sehr schätze. Wir haben uns auch mal vor einigen Jahren bei Trainerlehrgängen kennengelernt, auch in seiner Zeit in Leipzig ein paar Mal miteinander telefoniert. Also das war ein Stück weit schade, aber auch natürlich, wenn man die Leistungen gesehen hat, ein Stück weit erwartet. Und es geht jetzt unter Markus Weinzierl sicherlich darum, sich nach oben zu arbeiten, vor allen Dingen erstmal unten rauszuarbeiten. Und da soll natürlich die Bundesliga-Erfahrung, die Weinzierl mitbringt aus seinen Stationen in Stuttgart, in Schalke und in Augsburg helfen, um den Club wieder in höhere Gefilde zu bringen.
Ja, du hast gesagt, den Club in höhere Gefilde zu bringen. Und ich bin ganz bei dir, dass ich auch den ersten FC Nürnberg deutlich höher erwartet hätte, als er momentan steht. Markus Weinzierl steht für eine gewisse Art von Fußball. Welchen Fußball lässt er denn beim ersten FC Nürnberg spielen? Was können wir für eine taktische Ausrichtung erwarten? Und hast du vielleicht auch eine potenzielle Startelf für uns, die wir am Samstag in Nürnberg erwarten dürfen?
Ja, zunächst mal denke ich, dass die Mannschaft des ersten FC Nürnberg eine wirklich gute Fußballmannschaft ist. Also da ist eine Menge individuelle Qualität vorhanden, auch eine Menge Erfahrung auf Zweit- und Erstliganiveau. Da sind viele gute spielerische Typen, auch dynamische Spieler in den Reihen des Clubs. Und von daher ist es ja ein Stück weit eine Frage der Effizienz und für mich auch Mentalität, warum Nürnberg momentan dasteht, wo sie stehen. Also es gab in einigen Spielen ja auch sogenannte Leistungseinbrüche. Ich denke an das Spiel in Braunschweig, wo man geführt hat und dann in der zweiten Halbzeit das Spiel völlig aus der Hand gegeben hat. Ich denke auch an das Auswärtsspiel in Karlsruhe, was mit 0:3 verloren ging. Auch zu Hause gegen Kiel hat man sehr gute 60 Minuten gespielt, auch geführt, hätte höher führen können und hat dann durch drei Gegentore, insbesondere durch Konter, das Spiel verloren. Also es ist schon ein Stück weit eine Frage auch ja, der Mentalität, dagegen zu halten, auch Widerstände zu überwinden, eine gewisse Resilienz sich zu erarbeiten. Und da tut sich der 1. FC Nürnberg bisher sehr schwer. Für mich ist auch insgesamt die Fragestellung in der Kaderstruktur, stimmt diese Mischung aus wirklich guten Fußballern und Arbeitern und Beißern? Denn das wissen wir alle, du brauchst im Fußball beides. Die Typen müssen zueinander passen. Und du brauchst auch, gerade wenn es mal nicht läuft, viele mental starke Persönlichkeiten. Und da muss sicherlich Markus Weinzierl ansetzen. Er hat auf jeden Fall in den ersten Wochen auf jeden Fall etwas verändert, auch im taktischen Bereich. Unter Robert Klaus war es ja noch so, dass die Mannschaft in der letzten Saison häufig aus einem 4-4-2 mit Raute sehr offensiv und sehr attraktiv Fußball spielen wollte. Auch zu Beginn der Saison, mehr dann auch im 4-2-3-1, hat man versucht, ja sehr, sehr hoch und sehr, sehr offensiv zu attackieren und zu spielen. Weinzierl hat insbesondere in den letzten Spielen das verändert und setzt zunächst erstmal auf defensive Stabilität. Bei 21 Gegentoren sicherlich auch etwas, was man durchaus verstehen kann. Er hat das System gegen Düsseldorf und auch jetzt im Pokal gegen Waldhof Mannheim modifiziert auf ein 5-3-2. Das heißt mit einer Fünferkette, drei Mittelfeldspielern davor und zwei Spitzen. Das heißt, es geht mit Sicherheit erstmal darum, ja, kompakt zu stehen, das Zentrum zu verdichten und von der Spielanlage eher auf Balleroberung und Umschaltmomente zu gehen. Dadurch, dass das in den letzten beiden Spielen hervorragend funktioniert hat, sie 2-0 gespielt haben, auch gewonnen haben, gehe ich davon aus, dass er das auch gegen Hannover 96 machen wird. Das heißt, ich erwarte auch zu Hause einen Club, der erstmal in diesem 5-3-2 aus dem kompakten Mittelfeldpressing spielen wird, der also 96 den Ball überlassen wird. Auch in Düsseldorf hatte Nürnberg nur 33% Ballbesitz. Also da weiß man schon, was 96 erwartet. So, und sie werden dann versuchen, auch den Gegner immer wieder ins Zentrum zu lenken, um dort Ballgewinne zu generieren. Das heißt konkret, die Fünferkette bleibt hinten tief und ja, über die beiden Stürmer und auch rausstechende Achter versucht man dann, den Gegner ja im ersten Moment erstmal anzupressen und in der Linie dahinter dann auch Ballgewinne zu erreichen. Man lauert also auf Fehler und die darf 96 am Wochenende auf jeden Fall nicht machen, weil der Club hat auf jeden Fall nach vorne auch mit Spielern wie Dua die Qualität im Umschalten, um das auch für sich zu nutzen. Ich habe dennoch gerade auch gegen den Ball einige Schwächen erkennen können. Zum einen denke ich, dass dieses Mittelfeld in Nürnberg ja, sehr gute Fußballer in den Reihen hat, kleine bewegliche Spieler, die auf der anderen Seite aber auch nicht so athletisch und physisch sind. Das hat man auch in den Spielen gesehen, dass sie da immer viele Duelle auch gerade im Zweikampfverhalten verloren haben. Sie haben auch Probleme gehabt in den Halbräumen, neben Geist, die waren immer wieder offen, zumal auch die Spieler davor in der Rückwärtsarbeit die eine oder andere Lücke gelassen haben. Und Nürnberg hatte auch zuletzt gegen Düsseldorf Probleme am Flügel. Sie haben ja nur einen Schienenspieler jeweils auf der Seite. Wenn du es da schaffst, die Seite zu überladen, auch immer wieder ja, zu doppeln gegen den Außenverteidiger, um hinter die letzte Linie zu kommen, dann hat Nürnberg Probleme gehabt, das zu verteidigen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die man in der Arbeit gegen den Ball erwarten kann. Mit Ball wird Nürnberg aus meiner Sicht ein 3-5-2 spielen. Das heißt, ein Aufbau über eine Dreierkette mit Geis als Sechser davor. Die beiden Schienenspieler an der Seite jeweils hoch. Dann haben sie mit Tempelmann und auch Möller-Deli zwei Achter und davor noch zwei Spitzen. Also ein klares Positionsspiel in diesem 3-5-2. Und sie versuchen schon auch aus dieser Systematik Fußball zu spielen. Mit vielen Kombinationen über Dreiecke, auch mit einem Vertikalspiel auf die beiden Spitzen vorne. Und sie versuchen auch durchaus immer wieder am Flügel zu doppeln. Also wenn man sie spielen lässt, ist das schon eine gute Fußballmannschaft. Und das musst du auf jeden Fall unterbinden. Sie haben noch eine Variation im eigenen Ballbesitz, die auf jeden Fall auffällig war, nämlich die mit einem asymmetrischen Außenverteidiger. Das heißt, der rechte Schienenspieler Kastrop schiebt hoch und der linke Schienenspieler Nürnberger schiebt dann mehr in die Viererkette, sodass sie dann aus dieser Viererkette insbesondere auch gegen drei Spitzen versuchen, Überzahl zu schaffen und durch diese dynamischen Positionswechsel es auch erreichen wollen, von Zone zu Zone Fußball zu spielen. Von der ersten Elf in dieser Systematik 5-3-2 erwarte ich Matenia im Tor. Den kennen wir vom HSV, ein sehr erfahrener Torwart, der auch mit seiner Ausstrahlung und Persönlichkeit hinten eine ganz wichtige Rolle in dem Verbund einnimmt, auch in der Mannschaft eine hohe Wertigkeit und Stellung hat und jetzt auch zuletzt zu Null gespielt hat. Also das ist schon ein Faktor für diese Mannschaft. Sie werden dann aus meiner Sicht in der Dreierkette spielen mit Schindler im Zentrum und Lawrence und Jimra daneben. Schindler aus Huddersfield gekommen, der Kapitän mit 32, auch die Führungspersönlichkeit im Zentrum, ein klassischer Innenverteidiger, der im Zentrum alles abräumt. Lawrence daneben, den kennen wir von St. Pauli, Linksfuß in dieser Dreierkette, spielt sehr gute vertikale und diagonale Bälle und ist deshalb auch für den Spielaufbau wichtig. Ja, und Jimra kennen wir vom HSV, ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, der hier in der Dreierkette zum Einsatz kommt, weil er physisch und auch vom Tempo die Dinge abläuft, auch die Kette dicht macht, ist solide im Aufbau, aber seine Stärken sehe ich vor allen Dingen auch im Tempo und in der Beweglichkeit. Auf der Schiene spielen sie aus meiner Sicht links mit Nürnberger und rechts mit Kastrop. Beides Spieler, die ja eigentlich eher gelernte Mittelfeldspieler sind und hier erstmal auch die Aufgabe in dieser Fünferkette haben, dass die Seite dicht ist. Nach vorne muss man sagen, dass Kastrop sicherlich mehr Tempo hat und dadurch auch mehr Flügelläufe macht, während Nürnberger ein technisch sehr guter Spieler ist, auch gute Flanken bringt und eher über das Kombinationsspiel kommt. Alternativen wären aus meiner Sicht noch Wehkesser links, der aus Regensburg gekommen ist, und Valentini rechts, der im letzten Jahr eigentlich immer Stammspieler war, den aber momentan verloren hat. Da muss man abwarten, was Markus Weinz hier macht. Aber das sind die Spieler, die wir insgesamt in dieser Fünferkette erwarten können. Das Dreieck davor, was ich im Mittelfeld für diese zweite Liga als fußballerisch sehr gut ansehe, da können wir Johannes Geis auf der 6 erwarten und auf der 8 Lino Tempelmann und Möller-Deli. Eine klare Aufteilung mit einem Sechser und zwei Achtern. Geis kennen wir auch noch aus der Bundesliga, von Schalke, von Köln, ein sehr guter Fußballer, ein Playmaker von der 6, der auch sehr gute Standards spielt. Lino Tempelmann, mehr auf der rechten Achterposition, ist ausgeliehen aus Freiburg. Für mich ein Spieler, der sehr auffällig ist, der auch für mich ein Potenzial perspektivisch für die erste Liga hat, weil er Box-to-Box eine hohe Dynamik an den Tag legt, immer wieder auch gefährliche Aktionen aus dem Zentrum nach vorne initiiert, auch schon zwei Tore erzielt hat. Also der war schon sehr auffällig. Und Möller-Deli kennen wir auch von St. Pauli, war zuletzt in Genk. Eigentlich ein Zehner-Typ, klein, beweglich, technisch gut, kreativ, auch hat gute Lösungen auch in engen Räumen. So dieser klassische Verbindungsspieler dann auch zu den beiden Spitzen, die aus meiner Sicht wahrscheinlich Daferner und Quado sein werden. Quado Dua. Daferner kennen wir aus Dresden. Der ist neu, ein Zielspieler mit 1,89 Meter, auch physisch sehr, sehr stark, robust, bullig, auch guten Zug zum Tor. Und Dua daneben, ein Tempospieler, der ja ein gutes Umschaltspiel hat, der auch in Düsseldorf das entscheidende Tor über eine Umschaltsituation gemacht hat. Also die passen insgesamt gut zusammen. Man hat dann noch Winzheimer und Köpke in der Hinterhand. Also insgesamt sieht man schon, dieser Kader hat Qualität, dieser Kader hat auch Alternativen. Und dann ist natürlich die Frage, können Sie das als Mannschaft auch abrufen?
Ja, und schauen wir jetzt auf Hannover 96. 96, ein bisschen rotiert im Pokal und Sadie Teuchert noch Torschütze. Ja, zweifacher nicht, aber zumindest einfacher Torschütze im Spiel gegen Arminia Bielefeld fällt jetzt erstmal aus. Das heißt, da muss Stefan Leitl im Sturm ein wenig umbauen. Wie erwartest du 96? Sie haben im Heimspiel gegen Bielefeld die Rückkehr zur Raute gefeiert, dann aber auch zur Pause umgestellt. Also dann doch ein Plan B und C, augenscheinlich beim Trainer vorhanden. Was glaubst du, wie wird Stefan Leitl seine Jungs gegen den Club ins Rennen schicken?
Für mich ist auch erstmal die Fragestellung natürlich, wie verkraftet 96 diese englische Woche? Kommen noch neben Teuchert andere Spieler dazu, die verletzt ausfallen? Wie wirkt sich die Rotation von Stefan Leitl aus? Also da gibt es sicherlich Fragen, die man dann auch kurzfristig bis zum Wochenende beantworten muss. Ziel ist ganz klar, man möchte natürlich den Heimsieg vergolden, nachlegen, um dann auch in diesen Top 5 weiterhin zu bleiben und vor allen Dingen auch, um auswärts wieder erfolgreich zu sein. Du hast es schon angesprochen, die Analyse des letzten Spiels gegen Bielefeld war natürlich zweigeteilt. Einerseits ganz klar positiv das Ergebnis, die Ergebnisorientierung insgesamt. Man hat zu Null gespielt, man hat auch zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Ein sehr schönes, frühes erstes Tor gemacht mit der Doppelpass-Situation von Teuchert und Nielsen. Ein Standardtor gemacht am Ende, sehr gut dabei von Leopold, den Nielsen verwertet. Und das ist auch wichtig und das braucht man auch für das Spiel gegen Nürnberg, man hat in beiden Strafräumen sehr effizient agiert. Man hat vor allen Dingen das eigene Tor in der Box gut verteidigt. Da muss man sicherlich die beiden Innenverteidiger, Neumann und Börner, auch loben, die sich immer wieder reingeschmissen haben, die immer wieder gut verteidigt haben. Auch insgesamt die Viererkette hat funktioniert. Was mir auch richtig gut gefallen hat, war die Anfangsphase, weil da hat man in den ersten 10, 15 Minuten das gesehen, was ich immer predige, nämlich hohes Pressing mit zwei Spitzen, mit der Raute. Da hat man Druck ausgeübt, da hat man Fehler beim Gegner erzwungen und das Spiel auch dominiert. Und das sind auch Dinge, wo du immer wieder auch in Nürnberg daran arbeiten musst. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass gerade auch im letzten Heimspiel 96 nach 15, 20 Minuten die Spielkontrolle abgegeben hat, dass Bielefeld auch in allen relevanten Statistiken eigentlich besser war, nur eben in der Effizienz nicht. Und da hat 96 aus meiner Sicht in vielen Phasen zu tief gestanden, auch zu wenig Zugriff gehabt, auch insgesamt eine zu hohe Fehlerquote im Passspiel generiert. Zweite Halbzeit mit viel zu vielen langen Bällen agiert. Und von daher erwarte ich mir schon auch in Nürnberg, dass man sich vor allen Dingen auch im fußballerischen Bereich wieder steigert. Die Frage ist natürlich, mit welchem System? Ich sage ganz klar, dass die Raute auch im Spiel gegen Bielefeld nicht zu 100% funktioniert hat. Ich fand, dass die Viererkette und auch Kunze davor einen guten Job gemacht haben. Das war insgesamt stabil gegen den Ball. Es waren auf der anderen Seite aber auch viele Probleme im Aufbauspiel zu erkennen. Aber was mir so gefehlt hat, auch gerade in dieser Rautensystematik, sind die Achterpositionen. Da hat 96, finde ich, noch nicht die richtige Pressing-Intensität und auf der anderen Seite auch Ballsicherheit gefunden. Da ist für mich auch die Fragestellung, hat man überhaupt diese Spielertypen für die Raute? Und da ist meine Meinung einfach insgesamt, Stefan Leitl muss gucken, auch jetzt für Nürnberg, auch für die nächsten Wochen, dass möglichst viele Spieler auf ihren besten Positionen spielen, auf ihrer sogenannten Schokoladenposition. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass auch für das Spiel gegen Nürnberg wieder auch das alte System mit Dreier- respektive Fünferkette ein Thema sein könnte. Egal, welches System gespielt wird. Ich finde schon gegen den ersten FC Nürnberg, dass 96 wieder auch ein Pressing spielen muss, um den Gegner zu attackieren. Vor allen Dingen auch die vielen guten spielerischen Typen, die Nürnberg hat, insbesondere im Mittelfeld. Sie können schon auch flexibel agieren. Mal aus dem Angriffspressing, mal aus dem Mittelfeldpressing. Aber nochmal, in der Zone muss der Gegner knallhart bearbeitet werden. Da muss physisch hingelangt werden. Und insgesamt im Spiel gegen den Ball, denke ich, sind drei Ziele wichtig. Du brauchst einerseits diese erste Linie vorne mit Nielsen und auch den Stürmern, die ein Stück weit das Pressing vorbereiten, auch auslösen, durch ein gewisses Rausstechen, auch attackieren im Raum. Und du brauchst dahinter dann diese zweite Linie gegen das Mittelfeld von Nürnberg, die einfach Zugriff bekommt. Da musst du sie bearbeiten, da musst du Fehler erzwingen gegen diese technisch guten, aber nicht physischen Spieler. Und da musst du viele Balleroberungen bekommen, um dann auch immer wieder das Spiel unter Kontrolle zu haben. Und du musst dahinter in dritter Linie insbesondere in der Kette hinten, eine gute Tiefenverteidigung haben, die ersten und zweiten Bälle gewinnen und insgesamt auch dafür sorgen, dass Nürnberg nicht in ein Umschaltspiel kommt. Abschließend mit dem Ball, du wirst in Nürnberg mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Man sieht ja, Nürnberg überlässt dem Gegner den Ball. Das heißt, du musst Lösungen haben gegen dieses 5-3-2 vom Club. Und das bedeutet für mich, du musst auf jeden Fall im Vergleich zu Bielefeld auch insgesamt in den letzten Wochen das Aufbauspiel optimieren mit flachen, scharfen, präzisen Passfolgen, um dann auch ja, diese erste Linie von Nürnberg auch schon zu überspielen. Du musst eine gute Ballzirkulation über Dreiecke haben, Tempo in die Bälle bekommen, auch Bälle in die Vorwärtsbewegung spielen, um dann auch in die nächste Zone vorzustoßen. Und dann geht es für mich im Übergang vor allen Dingen auch darum, die Halbräume neben Geist zu bespielen, auch immer wieder hinten einen Spieler aus der Fünferkette von Nürnberg rauszuziehen. Weil wenn du das schaffst, durch gegenläufige Bewegungen, durch klare Abläufe, dann werden dahinter Räume frei, die du belaufen und bespielen kannst. Und das Letzte, wir haben ja gesagt, Nürnberg hat gewisse Defizite auf der Seite, weil da jeweils nur ein Schienenspieler da ist. Das heißt, du musst vor allen Dingen in den Außenspuren überladen, Überzahl im Raum schaffen, um dann auch durch eine Passkombination in den Rücken der Fünferkette zu kommen, da durchbrechen und dann zielgerichtet zum Tor kommen. Wenn du das schaffst, über gute Passkombinationen, auch insgesamt über eine Zielstrebigkeit zum Tor, dann wirst du auch gegen diese Defensive von Nürnberg Möglichkeiten bekommen, die du dann nutzen musst, um das Auswärtsspiel für dich zu entscheiden. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel von zwei Mannschaften, die auf jeden Fall Qualität besitzen. Und es ist die Frage, wer bringt es in 90 Minuten konstant auf den Platz und wer ist effizient?
Hoffen wir, dass es 96 sein wird und den Sieg im Heimspiel gegen Bielefeld damit vergoldet. Alex, vielen Dank für deine scharfe, messerscharfe Analyse von beiden Teams, dass du nochmal herausgestellt hast, worauf es auch für 96 ankommen wird. Ich bin sehr gespannt, ob 96 das auch umsetzen kann und das Auswärtsspiel in Nürnberg dann erfolgreich bestreitet. Ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche. Ich wünsche dir ein schönes Auswärtsspiel gegen den ersten FC Nürnberg und nochmal vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank, Tobi, und allen 96-Fans ein schönes, erfolgreiches Auswärtsspiel in Nürnberg.
Darauf können wir aufbauen. Und liebe Hörerinnen, bitte bleibt noch bei uns und folgt dann gleich unserem dritten Teil Vorwärts nach weit von dem Auswärtsspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Das alles aber nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Teil Vorwärts nach weit vor dem Auswärtsspiel von Hannover 96 gegen den ersten FC Nürnberg. Ihr habt Markus gehört, ihr habt Alexander Kiene gehört und jetzt wollen wir dann doch ein bisschen, weil wir es vor dem Spiel nicht gemacht haben, auf das Pokalspiel gegen den BVB zurückschauen. Hannover 96 hat verloren, 0-2, aber Hannover 96 hatte Chancen für, glaube ich, drei Spiele. Darüber müssen wir sprechen. Chris, ich bin ja ein großer Freund von Hendrik Weidand.
Oh, fängst du gleich damit an?
Ja, ich muss. Und ich fand es auch sehr gut, dass Stefan Leitl Hendrik Weidand in die Startelf gestellt hat. Aber in Gottes Namen.
Warum fandst du das gut?
Weil ich der Meinung bin, dass Hendrik mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Präsenz, mit seiner Physis sehr viel für unser Spiel tun kann, für Flanken bereit ist. Den kannst du auch mit einem hohen Ball aus der Verteidigung oder sogar vom Torwart anspielen. So ein bisschen der Mamdiouf-Style, den wir ja schon erfolgreich gespielt haben, auch in Europa. Und dann gibt es diesen Moment in der zweiten Halbzeit. Der Ball geht raus, rechts auf Yannick Dehm, der im Strafraum rüberköpft zu dem völlig freien Hendrik Weidand, der eigentlich nur noch einschieben muss. Und das macht er nicht.
Ja, und den muss er machen. Ich glaube, da gibt es keine, also er muss ihn aufs Tor bringen, ne? Also das aus der Entfernung.
Wenigstens aufs Tor, genau. Ja. Ja, mach weiter. Ja.
Und dass er ihn aufs Tor bringt, hat er nicht getan. Ich glaube, er ist auch derjenige, der sich am meisten über diese Szene ärgert. Zumindest sehe ich das aus seiner Reaktion nach der Auswechslung. Das Problem ist aber, man macht das gesamte Spiel des Henrik Weidand an dieser einen Szene fest. Und die hat...
Will ich gar nicht.
Die hat... mit Mann meine ich jetzt nicht dich.
Markus Mann.
Nein, auch nicht Markus Mann, sondern zum Beispiel die Hannoversche Allgemeine, die dann der Leistung von Henrik Weidand eine 5, also eine schlechte Leistung bescheinigt, ja, was ich drüber finde.
Also auch im Text, Andreas Willicke hat sich da ziemlich daneben benommen, kann man nicht sagen, aber daneben gegriffen, was die Wortwahl angeht, bin ich ganz bei dir.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir sind im Profifußball und man darf gewisse Erwartungen stellen, aber Henrik Weidand ist ja nun nicht der einzige Stürmer, der in diesem Spiel durchaus die Führung auf dem Fuß hatte, wenn ich auch nicht abstreiten möchte, dass es, wenn nicht die größte Chance des Spieles gewesen ist, wenn wir jetzt mal diesen Schuss von Nielsen ausblenden, den der Torwart von Dortmund da wirklich erstklassig noch mit dem Fuß rausholt. Aber den Ball muss er machen, das weiß er, aber ich finde es halt sehr, sehr schade, dass dieser Spieler in vielen Teilen der Fanschaft und auch vor allen Dingen in der Twitter-Bubble offenbar so maximal verbrannt ist, dass es scheißegal ist, was der Spieler in den anderen 89 Minuten oder jetzt bis zu seiner Auswechslung auf dem Platz für die Mannschaft getan hat. Das finde ich sehr bitter. Ich bin auch sehr angefressen, was das betrifft.
Gut.
Aber ich muss damit einfach leben und der Spieler auch.
Da hast du recht, André. Ich fand bezeichnend die Reaktion des Publikums. Es war so etwas zwischen Verzweiflung und, weiß ich nicht, Resignation oder schon wirklich, oh Gott, jetzt hat er schon wieder so einen vergeben. Aber wird das denn ihm gerecht? Also ich meine, Chris hat es gerade gesagt. Er hat an sich ein gutes Spiel gemacht. Er war körperlich sehr präsent, er war immer anspielbar. Er war auch technisch jetzt nicht so schlecht, wie viele ihn machen. Er hat halt diese eine Szene, da muss er das Tor machen, da macht er das nicht. André, ist das fast schon tragisch, was da gerade mit Henrik Weidand passiert?
Ein Stürmer muss treffen, ein Verteidiger muss verteidigen, ein Torwart muss halten. Und immer wenn einer seiner Kernaufgabe in Anführungszeichen nicht nachkommt und das in spektakulärer Art und Weise, dann fällt man halt drüber her und die Reaktion wird noch krasser und unverschämter, das ist so das Horn, an was Chris gerade gestoßen hat, aber auch ungerechter, wenn möglicherweise die letzte gute, positive Aktion schon ein bisschen was herliegt. Ganz kurz ausgeholt, Henne Weidern war lange, lange Zeit verletzt, hat wenig Spielpraxis und wurde in ein Spiel geworfen, in ein DFB-Pokalspiel, wo wir alle immer wieder von Berlin träumen, gegen vielleicht eine der besten deutschen Mannschaften, auch wenn die aktuell vielleicht nicht ihren absoluten Peak haben. So. Und jetzt von Henne Weidern zu erwarten, dass er alleine 96 zum Pokalfinale nach Berlin ballert, ist unverfroren und auch völliger Quatsch. Hinzu muss man gucken, war die Aufstellung so gewählt, neben Henne Weidern, die 10 anderen, dass das quasi für ihn auch eine, Aufstellung ist, die ihm unterstützt und hilft. Habe ich so nicht gesehen zu Beginn, habe ich im Spiel so aber auch nicht gesehen. Ja. Das heißt, Henne Weidern durfte spielen, durfte Spielpraxis sammeln, ja. Ich hatte das Gefühl, das mag völlig falsch sein, ich hatte das Gefühl, dieses Spiel ist so ein bisschen abgeschenkt. Wenn es gut läuft und klappt, wunderbar, nehmen wir mit, aber wenn es nicht klappt, ist auch nicht tragisch. Und
woran machst du das fest? Ja, schon an der Aufstellung des Torwarts oder woran machst du das fest?
Warte mal, Chris. Wir hatten 6 Änderungen im Vergleich zur vorhergehenden Startelf. Wir haben den Torwart gewechselt. Wir haben Bright Airbnb sein Startelf-Debüt gegeben. Wir haben plötzlich Max
Besuch der einer der besten, gegeben. Der aber einer der besten Männer auf dem Platz war.
Moment, darum.
Moment.
Aber also, André, ich unterstütze dich da sehr, weil man muss ganz ehrlich sagen, der Trainer hat zwar gesagt, er wird ein bisschen rotieren, aber 6 Spieler einfach so raus und rein zu rotieren, da wären es ja schon 12, das ist doch vielleicht ein bisschen viel. Also es gab in meinen Augen keinen Grund, da so viele Änderungen vorzunehmen. Ich meine, Maxi Bayer ist wieder reingekommen, Henrik Weidern ist reingekommen, Bright Airbnb ist reingekommen, Yannick Dehm ist reingekommen, dann spielt auch noch Seymour Royer als Linksverteidiger. Also Chris, entschuldige bitte, das sind schon viele Änderungen.
Das stimmt, also, aber Teile davon waren ja nun auch nicht frei. Ja gut, du meinst, dass er gespielt hat, lag ja.
Ja.
Bitte?
Lag an der Verletzung von Kreins, natürlich. Ja, ja.
Ja, aber ja, ich würde doch zu Chris ganz gerne was sagen
Aufstellung
wollen.
Also, von RMB.
Also ja, Chris hat mich, ja, du hast es mich ja gefragt, weil ob ich das schon daran festmache an dem Torwart. Tatsächlich an dem Torwart mache ich das überhaupt gar nicht fest, weil der Torwart ist für mich kein Wechsel gewesen. Weinkauf hat das erste Pokalspiel für Hannover 96 ja auch gemacht, also nicht das erste Pokalspiel, sondern in der ersten Pokalrunde. So. Und das heißt, für mich war das Zeichen klar, Weinkauf spielt bei uns im Pokal. Und wären wir gegen Dortmund weitergekommen, hätte er auch in der dritten Runde im Pokal gespielt, da bin ich mir sicher. Und ich finde das auch richtig, ihn über diesen Weg Spielpraxis zu geben, weil Ron-Robert Zieler so stark in der Liga hält, dass er dort nicht auf einen Einsatz hoffen kann, es sei denn, da verletzt sich jemand, das wollen wir natürlich überhaupt nicht hoffen, oder eine Rotsperre, das wäre genauso blöd. So.
Naja, und weil Ron-Robert Zieler nun auch mal kein junger Hase mehr ist und wir uns ja innerhalb der nächsten beiden Jahre mal Gedanken machen müssen, wer Ron-Robert im Tor beerben wird.
Ja, genau. Also deswegen fand ich, dass Leo Weinkauf gespielt hat, völlig richtig. Und ich sehe darin auch kein Zeichen des Abschenkens. Ich sag mal, hätten wir anstatt Borussia Dortmund im Pokal einen Los gehabt wie Waldhof Mannheim, weil wir eben drüber gesprochen haben, dann hätte ja keiner gesagt, oh Gott, Ron-Robert Zieler muss spielen. Also von daher, an dem Punkt finde ich es nicht. Aber ich teile ein bisschen das, was Tobi gesagt hat. Es war sehr, sehr viel Rotation. Du bringst mit einem jungen Spieler, der sein Debüt macht, auch eine Unruhe rein, dafür kann der Spieler nichts, aber du bringst eine Unruhe rein. Du bringst mit Seymour Royer auf links eine Unruhe rein, weil sie da natürlich nicht gespielt haben. Das heißt, diese Mannschaft ist an dem Punkt meiner Meinung nach nicht verunsichert, nein, aber natürlich nicht eingespielt und der fehlt natürlich ja, eine gewisse
Sicherheit. Sag doch nicht nein. Also ich meine, ich riskiere jetzt auch den Shitstorm, weil ich weiß, dass 96 gestern ein hervorragendes Spiel gezeigt hat und 96 wirklich dem BVB zumindest nach der Phase, also das Eigentor von Bright R&B, unglücklich, kann man denen keinen Vorwurf machen. Dann gab es so eine Phase, 10, 15 Minuten, da war Dortmund deutlich stärker. Dann kam aber 96 und dann spielte auch nur noch 96.
Nichtsdestotrotz. Ja, an dem Punkt möchte ich kurz einhaken.
Ja, gerne.
Also er kann an dem Gegentor kann er nichts. Ich meine, ja, war ein Eigentor. Natürlich kann man immer was gegen Eigentor. Wenn man da nicht steht, kann man kein Eigentor machen. Aber das war unglücklich. Du hast es richtig gesagt.
Ja.
Und das ist der entscheidende Punkt. Dortmund ist glücklich in Führung gegangen.
Absolut.
Da war nichts von verdient, keine Druckphase. Die haben uns nicht an die Wand gespielt, gar nichts.
Ja, das waren nur ein paar Minuten gespielt, ne?
Also. Ja, na, klar, weil es war maximal unglücklich. Zeitpunkt, ja. Wie das alles, ist egal. Also, und trotz alledem.
Zumal wir vorher schon in Führung hätten gehen können, wenn nicht.
Da kommen wir nämlich hin. Der Eckball da war Nielsen am 5-Meter-Raum, den muss er einfach machen, beziehungsweise Kobel hält den halt auch sensationell, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Ja gut, aber da sagen wir, hält ihn sensationell, war ja auch gut gehalten, aber er kann ihn genauso gut reinmachen. Weidern schießen am Tor vorbei, das sieht natürlich dümmer aus, aber
ja, gut,
kann
aber genauso ganz treffen kurz, wie Weidern also aufs, später. Ja Moment, aufs Tor oder neben das Tor ist schon was anderes, ne?
Ja, aber es ist beides nicht ins Tor und das ist ja das Entscheidende.
Juhu!
Ja,
aber der Kahle ist da.
aber über Nielsen hat keiner, sagt keiner irgendwas. Zu Recht, also ich meine, der steht ja für die Aussage der Kritik, aber so, aber auf was ich noch kurz hinaus wollte, ist, wir spielen gegen eine der besten Mannschaften.
Doch, ich werde noch was gegen Nielsen sagen, sage ich dir. Ich werde dir was gegen Nielsen sagen. Nee, noch nicht jetzt. Mach erstmal weiter.
Achso, gleich, okay. Also wir spielen gegen eine der besten Mannschaften Deutschlands, auch wenn die jetzt im Moment vielleicht nicht ganz auf ihrem Peak sind. Aber wir spielen gegen eine der besten Mannschaften Deutschlands, gehen unglücklich, relativ früh im Spiel 1-0 zurück. Und normalerweise müssten wir jetzt Angst haben, dass die uns mit der jungen, unerfahrenen Mannschaft hinten drin, mit unerfahren und jung meine ich, also den Debütanten und eben Morojo auf links, dass die uns 3-4-0 da aus der Hütte schießen. Und dann ist die ausverkaufte Hütte beleidigt. Nein, die Mannschaft zeigt Moral. Die Spieler, die auf dem Platz sind, haben ihre Schwächen, aber sie geben alles. Kämpferisch, läuferisch und auch spielerisch. Und das dann, es tut mir leid, und ich will nicht Henrik Weidert in Schutz nehmen und sagen, Henne ist der geilste Typ der Welt, aber dass er dann im Laufe der Spielzeit vielleicht auch ein wenig müde ist, ein wenig Konzentrationsmangel hat und dann einmal diesen Scheißball eben nicht trifft. Wir wünschten uns alle, er hätte ihn getroffen. Das ist dann eben so ärgerlich, ja, aber es ist dann so.
Zumal aber Henrik auch nur 13
und Bayer.
Der hatte nur 13 Ballkontakte im Spiel. Also es ist jetzt ja auch nicht so. Und das ist ja auch ein Beleg dafür. Nee, das ist ja auch ein Beleg dafür, was ihr vorhin gesagt habt. War der Rest der Aufstellung so, dass sie Henrik Weidand
dienlich war? War es nicht.
Genau.
Wenn du Seymour Rüyer auf links spielen lässt, der natürlich kein Linksfuß ist, wenn du Yannick Dehm auf rechts spielen lässt, der auch nicht gerade als Flankengott bekannt ist, dann ist das nicht der Spiel des Henrik Weidand. Absolut. Aber wir müssen auch auf Harald Nielsen schauen. Wir reden hier gerade uns in Rage, was Henrik Weidand betrifft. Aber ich finde, das wurde im Fernsehen falsch dargestellt. Kobel macht keine Glanzparade gegen Harald Nielsen, sondern Harald Nielsen wird gut in Szene gesetzt, ist links im Strafraum und kann ihn dann, und ich sage dir eins, Cedric Teuchert hätte den gemacht, kann ihn dann am Torwart vorbeilegen in die lange Ecke, aber der Schuss hatte gar nicht die Präzision und hatte auch nicht die Kraft, also der war so kraftlos, ja, der Schuss, dass dann halt eben Kobel den Fuß rausfährt und den Ball hält. Maxi Bayer in der Szene danach, wo er dann den Torwart anschießt, ja, okay, auch, aber worauf ich hinaus will ist, wir haben hier viel gesprochen, auch vor der Saison und auch während der Saison über Stürmer. Und André wünscht sich immer diesen 20-Tore-Stürmer. Chris und Dennis.
Den reicht mir schon.
Ja, Chris, Dennis und ich haben immer wieder gesagt, naja, da muss das Kollektiv das lösen. Und wir haben doch mit Harald Nielsen und wir haben mit Sadie Torchel, haben wir Leute, die auch dann regelmäßig treffen. Aber ich finde, und das war der große Unterschied, abgesehen davon, dass der Schiri, ich will gar nicht sagen unterirdisch, weil ich glaube, im Stadion sah das schlimmer aus als am Fernseher, weil ich finde, der Elfmeter, den konntest du geben. Auch wenn ich sagen muss, dass Bellingham zu früh abgehoben ist. Aber
nein, das war klug. Das war klug. Er hat gesehen, dass der Spieler gerutscht kommt, legt den Ball raus und lässt sich in das Bein reingehen. Das ist sehr klug in der Situation. Und wenn das bei uns passiert wäre, würden wir jubeln.
Absolut.
Und sagen, was für ein intelligenter Spieler.
Er hebt trotzdem zu früh ab, aber Neumann geht halt auch ungeschickt hin. Dann können wir uns die Szene anschauen mit Maxi Bayer und Mats Hummels. Das ist kein Foul, das muss man auch mal so deutlich sagen. Deswegen dieser ganze Unmut, der sich da im Stadion auch entlud. Es gab natürlich kleine Szenen, wo man sagen muss, da hat er jetzt kleinlich gegen 96 gepfiffen, da hat er mal BVB laufen lassen, aber unterm Strich hat Jablonski da keine große Fehlentscheidung getroffen und hat eine ordentliche Partie abgeliefert. Auch wenn das im Stadion, und wenn ich im Stadion gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, ich wäre eskaliert. Aber ja,
wir werden das Auto suchen gegangen wahrscheinlich.
Absolut, und hätten es angezündet. Aber am Fernsehschirm sieht man eben, das war doch nicht ganz so falsch, was Jablonski da gemacht hat. Aber nochmal zurück, also Nielsen schießt nicht präzise genug, Bayer schießt auf den Mann. So, und wenn wir uns das mal anschauen, muss man ganz ehrlich sagen, 96 hatte wirklich extrem viele Chancen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, André, dann eben 15 Tore, Mann. Ist okay. Wir haben in der zweiten Liga das nicht mehr so zum Thema gemacht, weil es irgendwie funktionierte. Tore haben wir trotzdem geschossen. Aber jetzt in so einem Spiel gegen eine natürlich verunsicherte, keine Frage, und defensiv überhaupt nicht stabile, aber eben deutsche Spitzenmannschaft, da zeigt es sich, dass du auch einen Spitzenstürmer brauchst. Und da zeigte sich, wir haben den nicht. Also das könnte zum Problem werden.
Und ich möchte noch eine Sache ergänzen. Also ich stimme mit euch beiden überein. Da haben wir gar keinen Dissens. Ich möchte aber noch eins ergänzen. Es verzerrt natürlich auch leicht den Blick. Natürlich geht Dortmund, wir haben es gesagt, glücklich 1-0 in Führung. Und danach macht 96 wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat auch gute Chancen, okay. Aber wir wissen überhaupt nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was passiert wäre, wenn 96 getroffen hätte oder wenn Dortmund das Gefühl gehabt hätte, wir verlieren hier oder das könnte böse nach hinten losgehen. Ich hatte das Gefühl, ich kann das nicht belegen, aber ich hatte das Gefühl, dass Dortmund mit sehr stark angezogener Handbremse spielte, sehr, sehr viele Sicherheitsbälle gespielt hat. Sehr, sehr, also ich hatte das Gefühl, da will sich jetzt keiner irgendwie bösartig wehtun. Die hatten vielleicht auch die falsche Arroganz, die dann natürlich den auch böse hätte zur Zahlung kommen können.
Aber die Einwechslung
von Bellingham, falsche Arroganz, die hauen wir weg.
Aber die Einwechslung von Bellingham zeigt dann schon, dass
richtig, aber die Einwechslung, aber die Einwechslung kommt und er macht dann, jetzt lass mich lügen, was war das, 72., 74., 77., wann war das Scheißtor? 71. 71. Minute den Elfmeter. Er macht dann natürlich auch in einer Phase das Tor, wo dann natürlich sofort der Stecker gezogen wird. Ne? Also in der 70. ein Tor wäre 1-1 gewesen und dann machen die in einer Phase, wo wir noch 20 Minuten auf der Uhr haben, das 2-0. Klar, kannst du dann immer noch zwei Tore machen. Es gab auch noch mal die rote Karte später. Aber da war in der Endeffekt keiner mehr dran geglaubt.
Ja, das war zu spät. Das war also, auch zu
das
spät.
Das haben die schon abgezockt, runtergespielt. Also wenn ich Dortmunder Pressesprecher wäre, würde ich ja sagen, abgezockt und routiniert, würde ich der 96 Pressesprecher sein, würde ich sagen, unglücklich verloren gegen eine nicht viel bessere Mannschaft auf Augenhöhe.
Ja, aber da kann man ja mal kurz versuchen, drüber zu diskutieren. Also ich meine, im Vorfeld der Partie wurde ja auch viel dafür getan, dass man die Erwartungen nicht ganz so hochschraubt, Chris. Martin Kind hat gesagt, der Fokus liegt auf der Liga. Stefan Leitl hat gesagt, der Fokus liegt auf der Liga. Markus Mann hat gesagt, der Fokus liegt auf der Liga. Stefan Leitl hat dann dementsprechend auch rotiert. Jetzt ist die Frage, also erstmal natürlich eine sehr hypothetische Frage. Hätten wir mehr Chancen gehabt oder hätten wir vielleicht größere Chancen gehabt, das Spiel vielleicht zu gewinnen, hätten wir in Bestbesetzung gespielt? Und dann die zweite Frage, Chris, hätte das Sinn gemacht? Also ist es nicht dann vielleicht doch vernünftiger zu sagen, es zählt Nürnberg Samstag und Dortmund am Mittwoch ist nur Bonus?
Also erstmal glaube ich, das ist eine Schutzbehauptung, wenn ich Dortmund zugelost bekomme und ich dann, natürlich sage ich dann mit diesem schier übermächtigen Gegner vor Augen, die Liga zählt, weil ich sehr wahrscheinlich nicht gegen Dortmund gewinnen werde. Wäre es ein anderer Gegner gewesen, wie Waldhof Mannheim, was André vorhin sagte, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, der kürzeste Weg nach Europa führt über den DFB-Pokal. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen mit Blick auf den kommenden Gegner gewesen. Ich bin nach wie vor nicht der Überzeugung, dass wir Großspieler geschont haben und in der B11 gegangen sind. Ich glaube tatsächlich, dass die Aufstellung von Moroja und dem eher dem geschuldet war, dass man genau wusste, dass Dortmund mit Hazard und Malin über die Außen sehr viel Offensivkraft hat und mit Derek Köhn jemand auf links bei uns ist, der gerade im Defensivbereich nicht nur positive Aspekte bis jetzt setzen konnte und dass man gesagt hat, okay, dann versuche ich mich dort hinten in der Defensive eher etwas massiver aufzustellen. Und wie gesagt, dass RMB spielen musste, lag nun mal daran, dass Kreinz nicht verfügbar war. Ich glaube durchaus, dass das schon die bestmögliche Aufstellung war, die man gegen Dortmund aufbringen konnte.
Da würde ich widersprechen.
Das ist in Ordnung, das ist völlig in Ordnung. Aber ich glaube halt absolut, dass es eine reine Schutzbehauptung ist, zu sagen, okay, wir konzentrieren uns nur auf die Liga, weil es ist Geld.
Also da bin ich wieder ganz bei dir.
Es ist Geld. Ich glaube, wir sind auch nicht nur auf Rosen gebettet und auch diese Einnahmen hätten wir, glaube ich, sehr gerne mitgenommen.
Da bin ich wieder bei dir und nichtsdestotrotz glaube ich, dass es schon eine kleine B11 gewesen ist. Bevor wir den Deckel drauf machen auf das Pokalspiel, André, dein abschließendes Fazit.
Also tatsächlich, ich teile, was Chris sagt und das macht auch alles Sinn, ob BF oder nicht BF, ist egal. Es haben ja nur mal 11 Spieler angefangen und da sind wohl auch noch welche eingewechselt. Wo ich das Problem sehe, ist gar nicht jetzt mal Niederlage gegen Dortmund ist jetzt abgehakt bei mir geistig. Wo ich das Problem sehe ist, was so eine Aufstellung dir helfen soll gegen Nürnberg. Weil was machst du denn jetzt? Also du hast einen jungen Debütanten, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, Eigentor haben wir gerade gesagt, rechnen bei ihm nicht böse an. So, ja, spielt er jetzt gegen Nürnberg?
Ja.
Du hast einen Henne Weidand, der ein okayes Spiel gemacht hat, aber ein richtiges Ding vernatzt hat. Spielt er jetzt gegen Nürnberg oder setzt ihn wieder auf die Bank? Wenn du ihn wieder auf die Bank setzt, ja, wann willst du ihn denn jemals wieder bringen? Der ist ja dann, also das baut ihn ja auch nicht auf. Dann hast du zum Beispiel einen Trisoldi, einen Foti, einen Celebi, die haben aber alle gestern gar nicht gespielt. So, da frage ich mich auch, ja, was ist denn mit Trisoldi los? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit gewesen, ihm A, Minuten gegen Dortmund zu machen, sodass er auch noch ein schönes Trikot ertauschen kann in seinen jungen Jahren? Und im Hinblick auf Nürnberg, wenn wir sagen, wir brauchen Stürmer. Also, mir ist unklar, was das soll, wenn man so aufstellt und wie uns das gegen Nürnberg helfen soll. Ich glaube, sowas macht eher Enttäuschungen, weil irgendjemand wird jetzt enttäuscht sein, wer gegen Nürnberg auf der Bank sitzt. Das ist ärgerlich.
Das kann durchaus sein, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt darum, dass wir den ersten FC Nürnberg schlagen. Wie das funktionieren kann, hat uns Alexander Kiene erzählt und deswegen kommen wir zum Schluss dieser Sendung, also unglücklich gegen Dortmund verloren. Wir sind nicht ganz eins, haben aber schon das Gefühl, dass vielleicht die ein oder andere Änderung zu viel im Pokal gegen Dortmund gemacht wurde. Und so schauen wir auf den kommenden Samstag, schauen auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Und ich kann euch nur sagen, denkt immer daran, 96 Allee, auf den Auswärtssieg und bis bald. Ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.